Die heutige Folge wird dir präsentiert von Meinl Symbols.
Also jedes Mal, wenn ich eigentlich eine Aufnahme von mir höre, habe ich irgendwas, wo ich motiviert bin zu sagen, oh, das könnte man aber noch ein bisschen besser machen. Aber der wirkliche Grund und der schönste Grund ist, wenn man was richtig auscheckt und wenn man gut das Instrument spielen kann, das macht unglaublich Spaß. Meine Frustration war eben auch, dass ich schon bevor ich studiert habe oder auch während ich studiert habe, woran kein Mangel bestand, war neue Sachen zum Üben. Also was ich üben soll, da hatte ich plötzlich ganz, ganz viel Input. Wie ich üben soll, war teilweise, da war wirklich Brachland. Wie ein Bildhauer, der auch nicht eine Stelle zur Perfektion bohrt und dann zur nächsten geht und zur Perfektion bohrt, sondern ein kleines Stück wegnimmt, dann seine Position verändert, ein kleines Stück wegnimmt, wieder nach außen guckt, sich das Gesamtbild anguckt, dann wieder ein bisschen was abschlägt und dadurch immer näher kommt dieser idealen Form. Bei einem Bildhauer ist es vielleicht eine Figur oder eine Statue, die da in dem Marmor versteckt ist. Und so ähnlich würde ich es auch handhaben, dass ich sage, ich habe so eine Vision, wie das sein soll und versuche das aber nicht alles auf einmal hinzukriegen, sondern ich chip immer so eins von diesen Dingern weg.
Hallo, mein Name ist Patrick Hinsberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Hier spreche ich einmal im Monat mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer wohl privatesten Themen, das Üben. Mein heutiger Gast ist Schlagzeuger Benny Greb. Benny gehört sicher zu den renommiertesten Drummern weltweit. Ob als Sideman von zum Beispiel Mark Forster oder Thomas D. oder mit seinen eigenen Projekten ist er ein gern gesehener Gast auf den Bühnen und Festivals rund um den Globus. Gerade bereitet er sich wieder auf Konzerte mit der Buddy Rich Big Band in London vor. Auch als Experte für Schlagzeugtechnik und effektives Üben hat er sich inzwischen einen Namen gemacht. Genau darüber habe ich mit ihm gesprochen. Wir haben wichtige Voraussetzungen für gutes Üben diskutiert und Benny hat Tools und Methoden verraten, wie er an den Drums arbeitet. Die Inhalte sind aber natürlich auch auf allen anderen Instrumenten anwendbar. Also keine Angst, liebe Nicht-Schlagzeuger. Wer sich die vielen Tipps noch einmal in Ruhe durchlesen möchte, der findet wie immer die Zusammenfassung des Gesprächs auf meinem Blog. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, teilt doch einfach euren Lieblingstipp aus dieser Folge mit einem Freund oder einer Freundin. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
Üben heißt für mich, meinen Output anzugucken, zu bewerten, dann Veränderungen vorzunehmen. Hoffentlich basierend auf meiner Realisation, was da so passiert ist. Und dann diese Kurskorrektur hoffentlich in meinem Spiel und in den zukünftigen Übesessions verankert zu sehen oder zu manifestieren. Weil es wird oft gesagt, so dass Fortschritt kommt von viel Erfahrung. Und das ist meiner Ansicht nach eben ein Irrglaube. Also es kommt von vielen Realisationen und von vielen Kurskorrekturen. Daher kommt eigentlich Fortschritt.
Das waren jetzt gleich richtig, richtig viele Punkte am Anfang der Frage, die ich auf jeden Fall gleich noch im Interview in die Tiefe gerne besprechen würde. Ich würde es mal so stehen lassen gerade an der Stelle und wir kommen auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen intensiver darauf. Mhm. Gibt es aktuell denn gerade eine Musik, ein Album oder einen Künstler, die bei dir in Dauerschleife läuft?
Nee, also aufgrund der Vorbereitung, ich spiele bald wurde eingeladen mit der Buddy Rich Big Band zu spielen in London und deswegen höre ich mir die Songs an, aber das ist eher Vorbereitung.
Mhm. Ja. Okay, aber keinen speziellen Song jetzt, einfach das Programm dann wahrscheinlich, was ihr dann da spielen werdet.
Genau, also die paar Songs dann, ja.
Genau. Und gibt es auf deine musikalische Karriere bezogen einen Spieler oder auch eine Spielerin vielleicht, die dich sehr geprägt hat, wie so eine Art Vorbild?
Ja, da gibt es natürlich viele. Aber ich würde jetzt einfach mal Steve Gadd zum Beispiel erwähnen oder Dave Wackel oder solche Leute. Auf jeden Fall.
Okay, ja, spannend. Ja, da habe ich noch gleich eine Entweder-Oder-Frage dazu. Ich habe so ein kleines, zum Warmwerden, zum Reinkommen, so ein paar Entweder-Oder-Fragen mir überlegt, um auch den Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht so gut kennen oder vielleicht keine Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger sind, dich so ein bisschen vorzustellen. Ghostbusters, das Original oder Ghostbusters Frozen Empire?
Oh, natürlich das Original von 84, ganz wichtig. Ja.
Bayern oder Hamburg?
Oh, beides, weil Bayern natürlich da meine Eltern sind, ist meine Heimat ist sozusagen. Hamburg, weil ich hier schon seit über 25 Jahren lebe und das mein Zuhause ist. Und ja.
Ist das quasi dein Joker bei den Entweder-Oder-Fragen? Wenn es quasi einen Joker gibt, wo du dich nicht entscheiden willst, wäre das dein Joker?
Ich bin immer völlig Outlaw-mäßig bei den Fragen. Ich muss die schon mal vorwarnen.
Wir lassen das mal so stehen. Spielen oder üben im Sinne von playing oder practicing, wie du es in deinem Buch beschrieben hast?
Beides. Hauptsache, man trennt es und vermischt es nicht und lässt es sich nicht gegenseitig kaputt machen, sozusagen.
Ja. Clinics halten oder selbst Konzerte spielen?
Ich bin kein guter Kandidat für diese Entweder-Oder-Fragen, weil ich das beides so liebe und ich könnte mich da nicht entscheiden. Also das ist, ich habe immer mal wieder Zeiten, wo ich das eine mehr mache als das andere und dann das andere vermisse und dann, also das ist immer so ein Pendel, was so hin und her und ich mag beides. Ja. Sorry.
Das sind ein paar schwere Fragen, aber vielleicht noch die letzte. Struktur oder Chaos?
Auch, es geht nicht. Auch beides. Also das Chaos hat eine enorme schöpferische Qualität und natürlich eine enorme Kreativität auch und Struktur ist natürlich wichtig, um das dann zu bündeln. Also das wäre wie wenn man sagen würde, ein Wildbach oder ein Lasercutter. Ne? Also das ist so, ja, nee, ist beides toll. Es kommt darauf an, was man damit machen will. Mhm. Es ist nur das Problem, wenn Leute eben eins dem anderen vorziehen wollen und sagen, sie müssten sich entscheiden und dann meistens die Qualitäten von dem einen in dem anderen haben wollen und das geht halt nicht. Also das eine ist das eine, das andere ist das andere und beides ist wunderschön, wenn man es richtig einsetzt.
Ja, absolut. Wir wollen ja heute so ein bisschen vor allen Dingen über das Üben sprechen und uns anschauen, wie so deine Übekarriere, nenne ich das mal in Anführungszeichen, so ein bisschen aussieht und sich so über die Jahre auch entwickelt hat. Kannst du uns mal mitnehmen in so einen typischen Übealltag bei dir aktuell? Also wenn es diesen typischen prototypartigen Alltag gibt bei dir?
Ja, also die Zeiten, wie lang ich am Tag oder in der Woche übe, müssen leider fluktuieren, weil je nachdem, was ich mache und je nachdem, was familiär los ist oder ob ich auf Tour bin oder ob ich gerade ein Seminar gebe oder ist das natürlich auch dem ein bisschen ausgesetzt oder viel. Aber was gleich bleibt, ist, dass ich mein Üben immer in Spielen und Üben aufteile, dass ich, wenn ich übe, immer ein paar Tools dabei habe, die mir ganz wichtig sind und die mir helfen.
Mhm. Was sind das für Tools zum Beispiel dann?
Also zum Beispiel ein Timer.
Okay. Aha,
oder mein also ich schreibe auf, ich führe wirklich Buch so ein bisschen, das klingt unromantischer als es ist. Ich brauche auf jeden Fall entweder mein Handy oder so ein Zoom-Recorder, also irgendwas, um eine Vorher-Nachher-Recording aufzunehmen. Ja, das sind so Tools. Und dann nutze ich auch immer so ein paar interne Tools, die ich definitiv, die immer beim Üben dabei sind. Egal, ob ich jetzt am Pad spiele oder im Bus mir einfach was überlege, mental oder ob ich wirklich an meinem Instrument bin, sind das immer Mechanismen, die ich verwende und die ich einsetze und die mir gut dienen. Und insofern ist es gar nicht so wichtig eigentlich, wie lange ich übe. Ich habe einfach gemerkt, dass es für mich wichtig ist, wie ich übe. Und das macht dann das Üben effektiv, egal wo und wie lang und wann.
Hast du vorher am Anfang ja auf die Frage, was Üben für dich bedeutet, schon ganz viele auch von den Punkten angeschnitten, die, glaube ich, fürs Üben sehr essentiell einfach sind. Ich habe mal als Stichpunkt für mich das vorhin mal so zusammengefasst unter Reflexion und Veränderung. Das fand ich irgendwie jetzt bei dir sehr prototypisch. Ist das was, oder ist das eine Art und Weise zu üben, die dir so einfach nahe liegt und immer schon so war? Oder ist das was du dir über die Jahre selber sehr hart erarbeiten musstest?
Nee, das war definitiv anders am Anfang und sehr intuitiv. Ich habe angefangen als Autodidakt und ohne Unterricht und es war sehr chaotisch und emotional und leidenschaftlich und ich musste eigentlich die Struktur dann später mit reinnehmen oder wollte sie dann mit reinnehmen, weil ich gemerkt habe, dass mir sonst ein paar gute Sachen flöten gehen oder aus dem durch die Lappen gehen eigentlich. Ich habe gemerkt, dass ich ganz oft was anderes geübt habe und habe dadurch diesen Aufbaueffekt nicht gehabt. Ich habe dadurch keinen Überblick gehabt. Also ich habe oft gespielt und dann wollte ich was ausprobieren und gemerkt, ich weiß gar nicht, ob das hinhaut. Ich weiß gar nicht, ob das in meinem Repertoire überhaupt drin ist. Ich weiß zwar, kommt mir irgendwie bekannt vor, aber es war hatte immer so ein schauen wir mal, ja wahrscheinlich nicht, Gefühl. Und das hat mich ganz schön frustriert, weil das zu was noch Schlimmerem führt, nämlich, dass man immer vorsichtiger wird und dann immer konservativer spielt eigentlich und sich dann selbst langweilt mit seinem Spiel. Und das ist dann irgendwann so eine Ecke, wenn man nicht aufpasst, kommt man dann nicht mehr raus. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich wirklich, vor allem desto weniger Zeit ich zum Üben hatte, desto später, also dann im Studium und danach, desto effizienter musste mein Üben dann auch werden, wenn ich weiterkommen wollte. Man könnte auch sagen, die Themen wurden vielleicht auch komplexer, aber ich glaube, das ist ein kleinerer Faktor, weil auf eine Art ist der Prozess ja dasselbe. Also wenn man stößt an was der Körper nicht machen will oder noch nicht kennt oder was vielleicht aus anderen Gründen noch die Bandbreite oder die CPU nicht hergibt. Und dann muss man halt da ran, Stück für Stück. Und ich hätte das früher niemals gemacht, dass ich Sachen aufgeschrieben hätte oder gefilmt und dann angeguckt oder aufgenommen und dann danach kritisiert. Mir kam das zu spießig vor und zu unromantisch. Und ich habe gedacht, ich bin Künstler, ich brauche doch Chaos und ich brauche Zufall und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich keine Struktur habe, dann kann ich nicht der Künstler werden, der ich gerne sein würde. Also ob es mir nun passt oder nicht. Und erst am Schluss habe ich dann, oder später habe ich dann rausgefunden, dass es sogar wunderschön sein kann und wirklich ein Geschenk an mich selbst ist. Also als erstes habe ich es als so eine Geißel betrachtet, so von wegen, ich muss es machen wie so Steuererklärung oder Buchhaltung. ich komme da nicht drum rum, sonst komme ich nicht weiter. Und ich finde es scheiße, werde es wahrscheinlich auch immer scheiße finden, aber ich muss es machen, um weiterzukommen. Und dann habe ich gemerkt, dass es mir eigentlich Druck nimmt, dass es mir eigentlich Überblick schenkt, dass es mir viel schnelleren Fortschritt schenkt. Und wirklich mich allgemein weniger stressig und weniger chaotisch auch im Kopf sein lässt. Und da bin ich sehr dankbar drum. Aber das war jetzt eine lange Antwort auf deine Frage. Aber
ja, so ist aber es ist auch sehr, sehr spannend auf jeden Fall. In der kurzen Zeit, die wir sprechen, hat Benny bereits zum zweiten Mal sein Übetagebuch und die Aufnahmen angesprochen, die er während seines Übens erstellt. Wenn ich an die vielen Interviews für den Podcast zurückdenke, dann ist das auf jeden Fall ein wichtiges Werkzeug, das mir Gäste wie zum Beispiel Christian Pabst oder Susan Williams ebenfalls genannt haben. Wenn auch du gern einmal die Vorteile des Übetagebuchs ausprobieren möchtest, dich aber immer gefragt hast, wie eine gute Struktur hierfür aussehen kann, dann hilft dir möglicherweise meine Übeplanvorlage. Diese unterstützt dich beim Erstellen eines individuellen 4-Wochen Lernplans. In 6 Schritten schauen wir zunächst auf deine Stärken und Schwächen, analysieren deine Ziele und die dir zur Verfügung stehende Zeit. Damit du deinen Fortschritt dokumentieren kannst, gibt es in der Vorlage auch eine Hilfestellung zur Auswertung. So weißt du nicht nur, woran du gerade üben sollst, sondern auch, wie nahe du deinem Ziel schon bist. Die Vorlage findet ihr auf shop.wieübteigentlich.com. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes. Also du hast ja ein Buch geschrieben übers Üben auch vor ein paar Jahren. Effective Practicing for Musicians. Musste gerade immer kurz den Titel ablesen. sehr, sehr lesenswert auf jeden Fall. Also auch für alle Nicht-Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger kann man da ultra viel rausziehen, finde ich. Ich habe mich in der Vorbereitung jetzt gefragt, was quasi zuerst da, weil du hast ja auch gerade so ein bisschen beschrieben, dass du diesem Chaos, hast du es gerade genannt, so ein bisschen durch Struktur Herr werden musstest. Mhm. Also hattest du quasi von außen Methoden an die Hand bekommen, die dir quasi da geholfen haben, um das so ein bisschen für dich zu ordnen? Oder hast du angefangen, es einfach aufzuschreiben und deshalb gemerkt, weil das Ding ist ja immer so ein bisschen, ich glaube so, insgeheim spüren, dass man nicht so wirklich weiterkommt und der Fortschritt so ein bisschen nachlässt, das merkt man ja, glaube ich, schon. Hm. Aber das ist die eine Sache, das so ein bisschen so vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf zu spüren oder zu ahnen. Aber die andere Sache ist, das wirklich sich aufzuschreiben und damit ja auch so einzugestehen, zu sagen, ey, Kacke, meine Time ist zum Beispiel nicht so stabil einfach. Und dann zu sagen, okay, daran muss ich arbeiten. Das ist quasi ein Feld, das ich jetzt beackern muss.
Hm. Also aus schierer Frustration, aus tiefer, schwarzer, pechschwarzer Frustration. Also, und ich kann das teilweise so witzig formulieren, aber es war teilweise wirklich ernst. Also teilweise war ich wirklich richtig frustriert und habe mich dann auch gefragt, und ich glaube, es geht vielen Musikern so, also dass man ab und zu denkt, warum ist das denn so schwer? Warum check ich das denn nicht? Oder warum gibt es denn andere, wo man den Eindruck hat, denen geht das total leicht von der Hand und mir scheinbar nicht? Und das waren schon Gedanken und Gefühle, die ich hatte. Und wenn man die eine Zeit lang köcheln lässt, geht's meistens dann noch tiefer. Und zwar, vielleicht bin ich nicht talentiert genug. Vielleicht hätte ich früher anfangen sollen. Vielleicht dann. Also das ist schon so ein Selbstzweifelerzeuger, wenn eben der Fortschritt ausbleibt. Und ich habe manchmal Anfänger oder eben noch nicht so Fortgeschrittene in meinen Kursen, die dann manchmal argumentieren und sagen, naja, für mich ist es ja nicht wichtig, weil ich ja kein professioneller Musiker bin oder so. Und meiner Erfahrung nach ist es da aber auch so, dass die dann halt aufhören zu spielen, wenn sie merken, ja, warum soll ich denn überhaupt noch üben, das wird ja nicht besser und so weiter. Also ich glaube, das ist für jeden tatsächlich wichtig. Und meine Frustration war eben auch, dass ich schon bevor ich studiert habe oder auch während ich studiert habe, woran kein Mangel bestand, war neue Sachen zum Üben. Also was ich üben soll, da hatte ich plötzlich ganz, ganz viel Input. Wie ich üben soll, war teilweise, da war wirklich Brachland. Also es wurde halt erwartet, dass man das irgendwie umsetzt. Aber ehrlich gesagt, wie man das machen soll, also im Detail, das hat mir wirklich gefehlt. Und das war einer der Gründe, weshalb ich selbst auf die Suche gegangen bin. Ich glaube, es wurde, als ich damit angefangen habe, auch immer so behandelt, als wäre das eine sehr individuelle Sache. Ne? Also jeder hat da so seine Art und jeder hat da so sein Ding. Aber wie ich rausgefunden habe, ist das nicht unbedingt richtig. Also es gibt ein paar Sachen, klar, da sind wir individuell. Manche Leute sind morgens besser, manche Leute sind abends und so weiter. Aber wenn es dann wirklich mal ums Üben geht, dann gibt es ein paar Sachen, die immer funktionieren. Und es gibt auch ein paar Sachen, die definitiv nie funktionieren. Und die wären schon mal cool zu wissen, welche das sind. Ne? Zum Beispiel haben wir alle ein Gehirn, was auf eine bestimmte Art funktioniert. Und da ist dieses ganze Individualisten-Denken irgendwann auch an einem Ende, an diesem biologischen Ende, wo man sagt, naja, also das Gehirn hat eine bestimmte Programmierungssprache und wir tun gut daran, die gut zu kennen und die für uns zu nutzen und nicht im Gegenteil sich daran ständig aufzureiben und sich dann selbst zweifelnd zu fragen, was denn nicht gut läuft. Also ich habe gemerkt, dass ich nicht weiterkam und ich nicht frustriert war und habe dann versucht, eben meinen Fokus von dem, was ich üben musste, auch mal auf das, wie ich denn übe, zu lenken. Und ein Schlüsselmoment war, dass ich einmal eine komplette Übesession von mir aufgenommen habe, aus Versehen. Und die dann mir nicht so aus Versehen angehört habe, komplett. Und das hatte ich vorher nie gemacht. Und das machen viele auch eigentlich nie. Also man hört sich dann kleine Ausschnitte an oder da, da, da. Aber wenn man wirklich mal von vorne bis hinten so eine Übesession sich das antut, also viele schaffen das fast gar nicht, weil da viel Scham und viel Selbstkritik dann dabei ist und so. Aber ich kann das nur empfehlen. Also das ist für mich so der Ground Zero, der Startpunkt für jeden, wenn man sagt, man hat sich noch nie mit Übetechnik beschäftigt, einfach mal einen Recorder mitlaufen zu lassen, es kann auch das Handy sein, und dann einfach sich das aber mal alles anzuhören. Ja, die ganze halbe Stunde oder die ganze Stunde oder was auch immer es war, und sich einfach ein paar Notizen zu machen und zu sagen, hey, was nervt einen da denn eigentlich? Was ist denn offensichtlich außenstehend, was da wahrscheinlich nicht so gut hinhaut? Und der Witz ist, in dieser Dann-Beobachter-Rolle sind wir meist recht gut da drin, schon rauszufinden, was Quatsch ist von diesen Sachen, die wir da tun und was vielleicht zielführend ist. Und genau, also da könnte ich jetzt pausenlos weitermachen. Also nur der letzte Hint noch. Also die erste Sache, die mir auffiel, war, dass ich da immer so ein Starten und Stoppen irgendwie hatte. Ich nenne es das Starting and Stopping Syndrome. Also sich zu viel aufhalsen, es versuchen und dann bricht es zusammen und dann muss man wieder anfangen. Und wenn man da nicht rausbricht, kann man da wahnsinnig viel Zeit verschwenden und wahnsinnig viel Kraft. Aber es gab natürlich noch ein paar andere Sachen. Aber das umreißt es mal so ein bisschen, was der Ausgangspunkt war.
Wenn man diesen Gedanken mal vielleicht an der Stelle ein bisschen weiter fortspinnen würde, dann hätten wir quasi mit so einer Aufnahme unser Was ja gefunden. Wir wüssten dann quasi, wenn wir uns selber mal in eine Übersession aufnehmen, wo unsere Schwachpunkte sind. Dass wir vorher so ein paar oder hast ein bisschen skizziert, dass das Wie ja eigentlich, also wie gehe ich jetzt diese Themen an, die ich da herausgefunden habe, bei dir auch damals so ein bisschen das Problem war, dass du nicht wusstest, na okay, jetzt habe ich da irgendwie meine Übersession aufgenommen, wie verbessere ich mich denn jetzt? Was sind denn Methoden, die dann im Laufe der Zeit so ein bisschen unter die Finger gekommen sind, von denen du sagst, boah krass, das ist wirklich die Schlüsselmethode, die für mich auch so ein bisschen den Zugang zum Üben geändert hat und damit auch den Fortschritt so ein bisschen mir möglich gemacht hat. Mhm. Gibt es da eine?
Ja, zwei Sachen noch zu deiner Frage. Also ich muss sagen, diese Ahnungslosigkeit war eigentlich eher, bevor ich diese Aufnahme gemacht habe. Also diese Aufnahme an sich hat mir total viele Breakthroughs gegeben und viele Sachen geklärt. Deswegen empfehle ich das auch immer am Anfang jedem. Es war eher am Anfang so, dass ich mir dachte, also bevor ich das mal angeguckt habe, das Üben, wie ich übe, dass ich einfach mir dachte, ja, warum funktioniert das denn nicht? Und das, was man übt, kann auch ein Teil des Wies sein, im Sinne von, wenn man nämlich nicht sich bewusst für ein paar Sachen entscheidet, paar wenige Sachen, kann das es auch so sabotieren. Das heißt, wenn man also wenn man sich gar nicht bewusst entschieden hat, was übe ich denn zum Beispiel jetzt heute, kann das schon mal eine halbe Stunde in Anspruch nehmen, so ein bisschen zu jammen, bis man irgendwas findet, was man irgendwie cool findet. So ist nur blöd, wenn man halt nur 35 Minuten zur Verfügung hatte. Ne? Oder wenn das dann dazu führt, dass man immer sagt, ach, jetzt habe ich morgen nur 30 Minuten, na, das lohnt sich ja nicht. Und das zu durchbrechen und zu sagen, Moment mal, wenn ich aber jeden Morgen nur 30 Minuten habe, vielleicht ist dann die Lösung nicht, ich kann einfach nicht üben, also zu Hause kann ich nicht üben, sondern dass man vielleicht sagt, ah okay, vielleicht kann ich ja anders üben, um diese Zeit dann zu nutzen für bestimmte Sachen. Aber du hast nach konkreten Sachen gefragt. Da würde ich gleich mal eins nennen. Also ich würde natürlich mein Buch empfehlen, um alle irgendwie mitzubekommen. Aber eine, die ich rauspicken würde, gleich weil sie jetzt passt im Fluss, wäre diese Startzeit zu verkürzen. Nämlich wenn man vom letzten Mal den Ist-Stand, den Danach-Stand dokumentiert hat, also in Tempo, in vielleicht auch ein bisschen ausnotiert, was es ist, oder wenn man an einem Repertoire irgendwie arbeitet, welches Stück ist es, welche Passage, also ist es der vierte Takt oder ist es die zweite Seite oder was auch immer. Wenn man das irgendwie schon mal aufgeschrieben hat, und wenn man das sich am Anfang anguckt und dann direkt dort loslegt, ohne irgendwie zu sagen, ja, was war denn das? Ach so, genau, ich war ja eigentlich schon und so. Das ist allein schon manchmal, ja, das kann wirklich schon mal 10, 20 Minuten irgendwie dauern, bis man eigentlich nur wieder diesen Anknüpfungspunkt gefunden hat. Also das würde ich versuchen bauen durch eine bessere Dokumentation und eine Vorbereitung. Am liebsten ist mir tatsächlich eine Aufnahme zu haben, und wer zum Beispiel in den Proberaum fahren muss und das immer verteufelt hat, ist dann wirklich im Vorteil, weil dann kann man sagen, hey, ich höre mir diese Aufnahme vom letzten Mal einfach auf dem Weg dorthin an, selbst wenn es nur ein Fußmarsch ist, irgendwie ein paar Treppen hoch oder so, ich höre es mir einfach an und dann bin ich sofort, und jedem fällt sofort auf, so, die Phrasierung da oder die Sauberkeit da oder so. Und das hat man dann im Kopf und das informiert dann schon einen Fokus, bevor man das nochmal rausfinden muss quasi. Das wäre eine Sache. Ein anderes heißt der Checklist-Cycle. Das ist eine rein mentale Sache, wo man den Spotlight quasi hinrichtet. Und zwar, wenn ich zum Beispiel eine Snare-Übung habe, die da hinrattert und die ich vielleicht loop und man macht für den Außenstehenden recht monoton vielleicht, aber was in mir stattfindet ist dann, dass ich so eine Checkliste habe, durch die ich durchcycle, wie ein Bildhauer, der auch nicht eine Stelle zur Perfektion bohrt und dann zur nächsten geht und zur Perfektion bohrt, sondern ein kleines Stück wegnimmt, dann seine Position verändert, ein kleines Stück wegnimmt, wieder nach außen guckt, sich das Gesamtbild anguckt, dann wieder ein bisschen was abschlägt, wieder ein bisschen was abschlägt und dadurch immer näher kommt dieser idealen Form. Bei einem Bildhauer ist es vielleicht eine Figur oder eine Statue oder so, die da in dem Marmor versteckt ist, so, die er aber schon sieht, wie sie sein soll. Und so ähnlich würde ich es auch handhaben oder handhabe ich es, dass ich sage, ich habe so eine Vision, wie das sein soll und versuche das aber nicht alles auf einmal hinzukriegen, was ja oft eben frustriert ist oder zu diesem Starten und Stoppen führt oder sondern ich chip immer so eins von diesen Dingern weg so und dann und was mir dabei hilft ist zu sagen, okay, ich habe eine Checkliste, die gehe ich durch, die startet zum Beispiel physisch und ich sag, kann ich noch aufrechter und entspannter sitzen, kann ich meine Schultern entspannen, atme ich noch regelmäßig. Ne? Also natürlich, wenn es extrem nicht gut ist, dann ist es gar nicht gut. Aber manchmal, wenn man schwierige Passagen spielt oder energetische Passagen spielt, hält man manchmal die Luft an. So. Also ist das alles cool? Dann ist eine gute Frage, die in meiner Liste drin ist. Wie würde das aussehen, wenn es einfach wäre? Mhm. Wie würde es aussehen, wenn es einfach wäre? Das ist eine magische Frage, die echt bei vielen Leuten eine ergonomischere und natürlichere Technik eigentlich in Erscheinung bringt, ohne dass man das bewusst korrigiert. Also der Instinkt ist ja von Lehrern immer zu sagen, ah, mach mal den rechten Fuß dahin, mach mal die linke Hand dahin, mach mal das und das. Nee, neig doch mal den Kopf. Ähnlich wie bei so Tanzunterricht. Ne? So dieses, nee, pass mal auf. Und dann sagen die, ja, und jetzt den rechten Fuß nach vorne, den linken Fuß nach hinten. Und jetzt nicht nachdenken. Und es ist eigentlich nicht möglich, weil du hast so viele Anweisungen bekommen. Aber diese Vision von, wie würde das aussehen, wenn es einfach wäre? Das ist zum Beispiel beim Schlagzeug ganz oft so, dass jemand sagt, ja gut, dann wäre mein Ellbogen jetzt nicht oben so verkrampft, sondern ich würde ihn hängen lassen. Ne? Es wäre nicht so ein Big Deal, diese Technik. Und dann geht's weiter zum Sound. Dann sind die Akzente alle gleich laut, wenn sie gleich laut sein sollen. Sind die nicht akzentuierten Schläge wirklich alle nicht akzentuiert oder die nicht akzentuierten Noten? Oder ist das Crescendo da, wo es sein soll? Oder sollte es noch mehr sein oder noch weniger sein? Und einfach mal so gucken, so wie ist der Sound? Habe ich einen zu spitzen Sound? Habe ich einen, vielleicht muss ich einen weicheren Sound? Bin ich insgesamt vielleicht zu laut? Also von der Dynamik auch. Dann geht's weiter in Timing und Accuracy. Also wie ist die Subdivision? Wie ist der Puls? Kann ich denn den Puls vielleicht dazu mir denken oder singen sogar, wenn ich mit dem Mund mit meinem Instrument beschäftigt bin? Und der Witz ist, ich verbringe nicht ewig bei jedem Punkt, sondern nur kurz, guck da mal hin, änders ein bisschen, geh zum nächsten, wie der Bildhauer eben. Der Witz ist, und wenn die Liste, ich könnte jetzt noch die weiter aufzählen, aber wenn die Liste dann am Ende ist, dann fange ich wieder von oben an. Und so geht das ständig eigentlich runter und man merkt, es wird immer ein bisschen feiner, es wird ein bisschen leichter, es wird ein bisschen ausgearbeiteter, ein bisschen graziler, so, es wird immer ein bisschen besser, in kleinen Schritten eben. Und es beschäftigt auch den Kopf wirklich und das analytische Hören und das Fühlen auch, anstatt der andere mindless way zu sagen, naja, ich muss jetzt halt einfach 10 Minuten spielen. Da passiert meistens nicht so viel, sondern es ist wirklich deliberate practice im wahrsten Sinne des Wortes. Also da ist alles, da braucht man alles für. Man braucht den Mind dafür, man braucht den Körper dafür, weil alles das ist ja auch wirklich beteiligt, wenn es gut läuft. Und also der Checklist-Cycle wäre definitiv eins meiner Liebsten. Aber es gibt noch ein paar andere auch noch, aber ja.
Man muss sich das Buch ja auch am besten vielleicht mal durchlesen. Von daher, wenn wir nicht alles spoilern an der Stelle. Aber es erinnert ja so ein bisschen an dieses Prinzip der rotierenden Aufmerksamkeit von, ich glaube, Gerhard Mantel, der das auch ja mal zum Beispiel aufgeschrieben hat in einer ähnlichen Form. Was ich spannend finde, also das habe ich auch, das ist eine Frage, die ich oft meinen Gästen und gern auch meinen Gästen stelle, weil ich das immer so ein sehr, das finde ich ist der eigentlich der entscheidendste Punkt ja bei der ganzen Übesache dann, wenn man so eine Methode jetzt an der Hand hat. Wann ist es gut? Also wann höre ich quasi auf? Wann weiß ich, wann gehe ich zur nächsten Sache weiter? Wie ist da so deine Herangehensweise? Also wann weißt du für dich, okay, diese Phrase, Passage, diese Technik, die kann ich jetzt, das reicht mir jetzt fürs Erste.
Gibt es mehrere Möglichkeiten. Ganz wichtig aber, das Gut muss natürlich vorher definiert sein, weil man oft die Tendenz hat, währenddessen das Ziel zu verschieben. Mhm. Und das ist auch sehr frustrierend oder kann frustrierend sein, weil das ist natürlich ein sicherer Weg, nie anzukommen. Es gibt natürlich auch die zeitliche Begrenzung ganz einfach. Ne? Also meistens übe ich einfach, bis der Timer klingelt. Ne? Mhm. Und dann ist eben Schluss. selbst wenn mir dann noch was einfällt oder noch mehr und so, ist das einfach eine Limitierung, die ich mittlerweile respektiere und sage, okay, für heute ist auch okay. Und das hat mir sehr viel gebracht, weil früher es sonst immer in diese Mega-Sessions ging, wo ich dann den ganzen Samstag irgendwie von früh morgens bis spät nachts irgendwie was gemacht habe. Und dann auch die Frage ist, na, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, ich hätte irgendwie mal aufgehört und dann wäre ich am nächsten Tag mit einem helleren Kopf wieder rangegangen. Also das ist eine Sache, zeitliche Limitierung tatsächlich. Und die andere ist natürlich vorher zu definieren, was ist denn für heute das Ziel oder was ist denn für diese nächsten 3 Monate das Ziel? Also so mache ich meistens. Mhm. Und da muss man auch aufpassen. Manche Sachen sind natürlich leichter zu messen und zu erreichen als andere, aber das geht auch. Also zum Beispiel eine gewisse Entspannung oder eine gewisse Mastery von etwas, das spürt man schon. Also das kann man fast so tagebuchmäßig festhalten, dass man sagt, hey, ich spiele das hier, aber ich fühle mich nicht wohl dabei. Also ich bin so, ich hänge da wirklich am letzten Faden irgendwie und es ist echt knabbi, dass es noch funktioniert. Und dann gibt's eine Version, wo ich sage, ey, ich konnte das wirklich spielen und ich fühle mich nicht überfordert oder ich fühle mich nicht an der Grenze, sondern ich kann das echt runterspielen und es ist easy. Und das ist, also, und das mag dasselbe Tempo sein, es mag dasselbe Stück sein, ne? Aber das ist dann ein Kriterium schon, was für mich ein Riesenfortschritt ist natürlich. Aber es gibt auch ganz stumpf ein paar Sachen, die, wo ich sage, ich habe dieses Pattern und ich möchte es auf Tempo bringen. Ne? Und ich kann es jetzt messbar nicht über, weiß nicht, 150 spielen und ich muss es aber auf 200. Also ich habe jetzt zum Beispiel diese Buddy Rich Songs, das ist halsbrecherisches Material. Und dann habe ich kennst du diese Tama Rhythm Watch, dieses Metronom, dieses mit dem Drehdings. Und dann ist diese eine Partitur, die geht, glaube ich, bis, ich glaube, es war 245 oder so Viertel. Und die Tama Rhythm Watch geht gar nicht so schnell. Und das, als hätte sich Tama dann gedacht, ach komm, das braucht keiner, das ist doch Quatsch.
Da kann man nicht spielen, geht nicht.
Ja, genau. Und Buddy Rich dachte sich dann so, nee, also, und das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich mir denke, so, ich kann es komfortabel jetzt in einem bestimmten Tempo spielen, aber um es im Originaltempo zu spielen, muss ich einfach, muss ich diesen Klimmzug irgendwie machen. Und das ist dann auch was ich tracke und gucke, wie sich das entwickelt. Also das sind so Sachen. Und wenn ich das dann erreicht habe und dann damit entspannt bin, ist dieses eine Thema, dieses eine Teilthema erstmal erreicht. Und dann kann ich mir erstmal auf die Schultern klopfen. Natürlich kann man dann den Sound noch verbessern, kann man dann was anderes verbessern. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, auch zwischen Stationen zu feiern und sich auf die Schulter zu klopfen, weil die meisten Sachen, die wir an unserem Instrument oder an unseren Instrumenten machen, sind keine Sachen, die man innerhalb von 10 Minuten abhaken kann. Mhm. Und wer dann frustriert davon ist, dass er noch nicht ganz fertig ist, der hat eine schwierige Zeit vor sich. Oder anders gesehen, wir tun gut daran, zwischen Ziele. Also, hey, für heute, diese 10 Minuten, habe ich auf jeden Fall Fortschritt gemacht und ich kann mir das beweisen, wie ich es immer gerne empfehle, eben durch eine Vorher-Nachher-Aufnahme. Also wirklich dann so, okay, es ist vielleicht noch nicht perfekt, es ist vielleicht noch nicht so, wie ich es haben möchte, aber ich habe eindeutig den Beweis, dass sich diese 20 Minuten oder diese 2 Stunden, was auch immer es sein mag, gelohnt haben heute. Und wenn ich dieses Gefühl behalte, behalte ich auch ein sehr positives Gefühl zum Üben eigentlich. Und diese, ja, warum soll ich üben, diese Warum-Frage, die ja eigentlich der Motivationskiller ist, ja, warum? Ja? Wenn die Frage nicht ganz klar beantwortet ist, dann ist es schwierig. Aber durch dieses permanente Fortschrittsbeweisen ist die Frage sehr klar beantwortet.
Ja, das finde ich auch selber ein unglaublich mächtiges Tool, einfach sich das aufzuschreiben oder noch besser halt sogar das aufzunehmen, um genau das so ein bisschen, diesen Fortschritt für sich sichtbar zu machen. Dass man wirklich so am Ende des Tages einfach, weil das ist ja nicht sichtbare Arbeit im besten, einfach die wir da ausüben.
Und wir sind eigentlich nicht gut da drin, das selbst zu bewerten, wenn man es nicht festhält. Also das merke ich auch. Meistens ist man eigentlich härter zu sich. Selbst Kinder sind meistens härter zu sich, finde ich. Aber Erwachsene sowieso. Also man ist nicht gut damit, das offen, also wie sagt man, objektiv wirklich so mit Abstand das zu bewerten. Und es ist einfach gut, da so simple Hilfsmittel wie aufschreiben oder aufnehmen. Also jeder hat mittlerweile ein Handy in der Tasche, wo man das wunderbar mit dokumentieren kann. Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu unterrichten, hat mein Unterrichtsraum manchmal ausgesehen wie so ein Laboratorium mit so diesen Mini-DV Camcordern und so einem TV, und dann konnte man Sachen zum Beispiel auf Slow-Mo drehen, so ganz langsam. Das war damals ein teurer VHS-Player, mit dem man das machen konnte. Heute kann das jedes Phone, und ich bin manchmal erstaunt, dass wir nicht alle Tricks nutzen, die wir auch so zur Verfügung haben. Ne? Also zum Beispiel bei Bewegungsabläufen, gerade bei Schlagzeugern ist es sehr offensichtlich und sehr einfach, Bewegungsabläufe sich anzugucken und in Slow-Mo zum Beispiel zu analysieren oder einen anderen Winkel eben einzunehmen. Manche Sachen sieht man aus einem anderen Blickwinkel besser als aus dem Spielerblickwinkel. Ne? Mhm. Und das sind alles so Sachen, da spart man manchmal Wochen und Monate, wenn man einfach einmal sagt, komm, ich nehme das mal kurz auf und dann gucke ich mal, wie das aussieht. Oh, das sieht da füllte, ja, kein Wunder. Also bei Schlagzeugern ist es zum Beispiel ein Klassiker, da spielt jemand mir was vor mit den beiden Händen und sagt, Mensch, warum klingt das denn so ungleich? Und es klingt wirklich Dako, 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 Dako. Und beide Hände sehen komplett anders aus. Also sind komplett anders gehalten und so. Wo man sagt, ja, guck doch mal drauf. Guck doch mal, wie die Hände aussehen. Und manchmal macht man das nicht, weil man eben beim Spielen so beschäftigt ist. Aber wenn man es eben filmt und nicht mehr mit dem Spielen beschäftigt ist, sondern diese Zuschauerrolle oder Zuhörerrolle einnehmen kann, ist genügend CPU plötzlich available, sich damit vielleicht besser auseinanderzusetzen. Also das ist auch immer so mein Ding, alle Tricks nutzen, die es gibt.
Absolut, ja. Ich finde auch, das ist was die Musik so ein bisschen inzwischen vom Sport sich zum Glück abguckt und auch da so ein bisschen so Methoden klaut und versucht, in die Musik zu adaptieren.
Doping, glaub, meinst du?
Echt, das machen auch Musiker.
Habe ich noch nie gehört.
Ich auch nicht. Aber also Film zum Beispiel ist ja so ein klassisches Ding, das kennt man ja aus dem Sport auf jeden Fall, dass er sich für genau so eine Slow-Mo-Bewegungsaufnahmen von Sprüngen, Laufabläufen und sowas. Aber tut sich halt irgendwie schwer, auch da in der Musik irgendwie da Fuß zu fassen. Was ich an deinem Buch so unglaublich gut finde, ist, dass es geschafft hat, da wirklich so eine Art Rundumschlag im besten Sinne des Wortes zu schaffen, dass du wirklich so von null bis auf, naja, das ist vorher schon mit diesem 3-Monats-Plan so ein bisschen angedeutet, worauf das irgendwann am Ende des Buches ja, wenn man das Ganze gelesen hat, drauf hinauslaufen soll. Im Großen und Ganzen geht es ja so ein bisschen um diesen Prozess, aber auch um das Was und das Warum. Weißt du noch, was dein erstes Was und Warum damals war? Also als du quasi dir die Fragen damals selbst gestellt hast?
Also, eine Sache noch zu dem, was du gesagt hast, finde ich interessant. Also meine Theorie ist ja, dass warum das im Sport so angewendet wird und teilweise in der Musik nicht, ist, weil im Sport viel mehr Geld zu verdienen ist. Also es ist ja, der Trugschluss ist ja, dass diese Methoden, also du hast dieses Filmen erwähnt, aber was ja auch wahnsinnig verwendet wird, ist natürlich Statistiken und Vergleichen, so wie weit wurde geworfen, wie hat der sich bewegt, wie schnell ist der gelaufen, so, das wird ja alles peinlichst genau. Also wenn es wirklich darum geht, so in der Bundesliga oder in der NBA oder das, da werden ja Millionen und Millionen dafür ausgegeben, solche Sachen zu optimieren oder im Rennsport oder so. Deswegen ist meine Schlussfolgerung so ein bisschen, wenn wir das selbst nicht uns nehmen, diese Tools, die uns was bringen und die wirklich sehr gut available sind, für uns macht das meistens niemand. Also das ist unsere Wahl, wenn wir diesen Fortschritt wollen, das selber in unseren Überalltag mit reinzunehmen. Das ist natürlich auch nicht alles. Wir müssen schon auch selber die Arbeit machen. Aber Klar. Aber wenn wir um diese Tools reden, es gibt tolle ich will keins davon missen. Nochmal, ich kann mich daran gar nicht so erinnern. Es sind natürlich tausend Sachen schiefgelaufen oder haben mich frustriert, die dann ich immer versucht habe, mit irgendwelchen Verbesserungen irgendwie auszumerzen. Und witzigerweise ist es jetzt so, dass ich manchmal ein bisschen nachlässig werde. Das ist jetzt eher der Grund. Also nachdem ich dieses Buch geschrieben habe und auch viele Leute da gecoacht habe durch dieses System und auch an Hochschulen darüber gesprochen habe und in Podcasts darüber rede und so, ist es so, dass ich manchmal gestehen muss, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich mache das jetzt seit über 25 Jahren. Ja. Jetzt heute nehme ich mal nicht auf oder so, ne? Und dann aber irgendwann auch merkt, irgendwie ist da der Wurm drin gerade. Ich habe das ausgelassen, Also, und es ist ja so ein modulares System, was ich da eigentlich erkläre. Und man kann auch einzelne Sachen ja weglassen. Aber den wahren Benefit bekommt man halt erst, wenn alle ineinander zahnen. Und das merke ich immer wieder. Also ich merke immer wieder, ich falle mal so ein bisschen von der Routine ab und muss mich dann wieder zurückkämpfen und sagen, nee, es ist schon, ich möchte den ganzen Shit haben. Ich möchte den ganzen Fortschritt bitte haben. Und aber klar, ich meine, die einfache Antwort ist Frustration. Also alle Tools, die ich in dem Buch vorstelle, sind eine Lösung für nicht nur Probleme, die ich bei mir hatte, sondern Probleme, die ich andauernd bei Leuten sehe.
Um vielleicht mal an dem Punkt so ein bisschen anzuknüpfen, das finde ich ganz spannend. Also wir haben ja quasi jetzt so ein bisschen dieses Warum muss am Ende jeder für sich selber rausfinden. Das ist ja auch was super Individuelles, wo man da wirklich mit sich selber mal kurz in so ein Zwiegespräch gehen soll.
Du meinst, warum man überhaupt besser werden möchte, oder?
Ja, also quasi die Motivation, dann warum zum Üben. So, warum tue ich mir das quasi an, dass mich da jeden Tag selber zu herauszufordern und.
Also man muss mal bei sich gucken, zum Beispiel, wenn man einen Gig spielt oder einen Auftritt hat und da gibt es eine Aufnahme, hört man sich die gerne an. Und wenn es da irgendeinen Punkt gibt, wo man sagt, und so, dann ist das doch der schon mal erste Grund, dass man sagt,
Absolut, ja.
Und wie, also wenn man das nicht hat, das ist eher so eine Sache, wo ich mir denken würde, Also, klar, man kann sich natürlich ablenken oder man kann sagen, man kann das dann vielleicht für sich wegdrücken, aber wenn man dann eben ja weiter Musik macht, setzt man ja dem Publikum dann trotzdem seinen unerbitterlichen Output aus und man selbst muss es dann nicht mehr hören, wenigstens vielleicht. Aber also für mich ist es schon so gewesen immer, dass ich dachte so, okay, also jedes Mal, wenn ich eigentlich eine Aufnahme von mir höre, habe ich irgendwas, wo ich motiviert bin zu sagen, das könnte man aber noch ein bisschen irgendwie besser machen oder und ich glaube, was man manchmal vergisst, ist so dieses, es muss ja nicht so ein angsterfülltes Ding sein, hoffentlich. Also es ist ja nicht so dieses, du musst es besser machen, sonst kriegst du keine Jobs oder, also das machen viele Lehrer, glaube ich, falsch, ne, dass man sagt, man macht das zu so einem Thema, man muss zu einem Stand kommen oder man muss sich verbessern, weil sonst wird man nicht genommen bei der Audition oder man kriegt die Jobs nicht oder man, das ist ja vielleicht auch für Professionelle alles richtig, aber der wirkliche Grund und der schönste Grund ist, wenn man was richtig auscheckt und wenn man gut das Instrument spielen kann, das macht unglaublich Spaß. Ne? Also das ist einfach ein unglaubliches Gefühl, was ich so oft wie möglich haben möchte. So dieses Gefühl so, ey, es läuft einfach und ich kann das, was ich mir vorstelle, kann ich plötzlich einfach spielen. Und es ist schon auch ein gewisser Thrill, wenn man sagt, hey, es ist auch was Neues, was ich mir jetzt überlegt habe oder was mich interessiert hat und es geht jetzt. So, es hat auch so was Schönes einfach. Und deswegen, also das ist schon ein tolles Gefühl. Es ist auch ein gutes Warum zum Üben für mich.
Absolut. Jetzt leben wir aber nicht alle ja so in so lonely Bubbles, und dann sind ja irgendwie alle soziale Wesen und interagieren und ständig durch Social Media auch anderen Einflüssen ausgesetzt. Und du beschreibst das auch in deinem Buch ganz schön, auch so zu sich selber, zu den Sachen zu finden, die man halt selber gern machen will, Spieltechniken, Art und Weisen zu spielen, die man selber geil findet. Wie hast du es denn geschafft, dich so ein bisschen da frei zu machen von diesen ganzen anderen Einflüssen? Weil theoretisch, wenn ich Instagram aufmache und mir andere Musikerinnen und Musiker angucke, sehe ich ja jeden Tag 12, 13, 15, 20 neue Sachen, die ich auch noch üben könnte, die ich auch geil finde. So. Also wie schaffst du es denn quasi, da deinen eigenen Zielen treu zu bleiben und sich nicht so zu verunsichern zu lassen, dass der Weg, den man jetzt da eingeschlagen hat, dann doch vielleicht nicht so der richtige ist oder doch nicht zu dem Ergebnis führt, was man sich so erwünscht. Wie hast du es da geschafft? Also was ist da dein Weg gewesen damals oder immer noch vielleicht sogar?
Ja, also eine Realisation, und die kann ich mit dem Buch auch nicht wegargumentieren. Also erst kommt die schlechte Nachricht und dann die gute, okay? die schlechte Nachricht ist, man kann nicht alles gleichzeitig machen und man kann nicht mal alles machen. Selbst wenn man es eins nach dem anderen macht, man wird nicht bei allem fertig, bis man stirbt. Das ist so. Und das ist die schlechte Nachricht vielleicht. Die gute ist aber, dass wir das nie, und das wurde sogar untersucht mittlerweile wissenschaftlich, wir brauchen das gar nicht, um glücklich zu sein. Also man denkt immer, das, was jetzt auf mich einprasselt, das würde ich gerne auch haben. Und wenn ich das nicht habe, das ist eigentlich nicht der Fall, sondern es gibt nur so ein paar Dinge, die für einen wirklich sehr wichtig sind. Und wenn man an denen wirklich arbeitet und spürt, dass man da einen riesen Fortschritt macht, ständig, dann ist das also üblicherweise mehr als genug. Und der Grund ist eher, wenn wir unseren eigenen Scheiß schon nicht machen und da schon ein bisschen uns komisch fühlen. Und dann kommt noch Zeug von außen. Das ist schwer zu ertragen. Ne? Also das ist wirklich schwer zu ertragen. Und das macht natürlich Social Media schwieriger. Weil wenn man sich selbst schon so ein bisschen faul und vernachlässigt fühlt und dann auch noch andere einem ins Gesicht reiben, was sie alles an Start haben, und sie dann natürlich da auch abwechseln. Also es sind ja auch nicht immer alle am Start. Mhm. Aber es gibt immer ein paar, die am Start sind. Und das ist schwer. Das ist dann schwer irgendwie auszuhalten. Also ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn man für sich klar ist, was ist mir überhaupt wichtig erstmal? Völlig abgelöst von allem und von allem, was da irgendwie los ist. Was finde ich eigentlich attraktiv und toll? Und was turnt mich eigentlich an am Instrument oder an Musik, und das wirklich einmal klar zu kriegen und dann zu sagen, ey, okay, ich entwerfe ein Ziel, Frankensteins Monster, so, also mit all diesen Sachen ausgestattet und zusammengestückelt, die ich wirklich richtig toll finde und wichtig finde. Das ist dann so ein Zielpunkt. Das ist der eine Punkt, den ich brauche. Man braucht drei Punkte. Der eine Punkt ist dieses Ziel-Dings. Der andere Punkt ist dieses, wie ist es denn jetzt gerade? Das ist was auch sehr vielen fehlt. Nämlich, die wissen manchmal, wo sie hinwollen, aber wissen nicht, wo sie gerade wirklich stehen. Mhm. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig, weil, und ich habe in dem Buch auch dieses GPS-Beispiel, was zwar etwas veraltet ist aufgrund der Technik, aber trotzdem das sehr schön zeigt. Es gab früher diese TomTom GPS-Systeme. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Das waren wirklich diese Plastikteile, die hat man sich. Und die haben manchmal ein bisschen gebraucht, bis sie wussten, wo man eigentlich ist. Ne? Also wenn man die angeschaltet hat, dann hat das erstmal immer noch die Location von gestern angezeigt, bis es dann wusste, dass man eigentlich jetzt schon woanders ist. Und mir ist das mal passiert, dass ich dann in einer anderen Stadt war und schnell losfahren wollte. Die Adresse war richtig, also das Ziel war richtig, was ich eingegeben habe. Die Map, also wo es hingehen soll, in dem TomTom war auch richtig. Also der wusste schon jede Straße von Hamburg eben oder jede Straße von Berlin. Aber weil er noch dachte, ich wäre in Berlin, obwohl ich in Hamburg schon war, hat er gesagt, jetzt fahr bitte links, obwohl ich eigentlich rechts gemusst hätte. Mhm. Und hat mir gesagt, ich brauche 3,5 Stunden, obwohl ich, und ich habe einen Schock gekriegt, aber ich habe eigentlich nur 30 Minuten gebraucht. Und das ist das, was viele eigentlich empfinden, wenn sie ihre Planung machen. Nämlich, dass sie sagen, ich möchte dahin, ich suche mir Übungen aus, die mich auch dahin bringen. Aber weil ich nicht genau weiß, wo ich bin, ist der nächste Schritt nicht klar. In dem TomTom-Example links fahren statt rechts und dann musste ich wieder wenden und dann war Stau und so. Und im musikalischen Sinne so, was sind denn jetzt die nächsten Übungen? Was ist denn jetzt der nächste Schritt, den ich machen muss? Und wenn ich den nächsten Schritt nicht weiß, dann kann ich auch nicht loslegen. Ne? Dann bin ich auch nicht motiviert. Dann habe ich auch nichts, wo ich sage, ah, da kann ich jetzt gleich was machen, wo ich gleich einen Fortschritt habe und wo ich gleich merke, okay, das wird ja was. Es geht ja. Es ist ja gar nicht so hoffnungslos oder so. Und wenn man dann noch das in Verbindung setzt mit, okay, und ich kann jetzt schon sehen, wie das Ziel so ein bisschen näher kommt. Wenn das wirklich alles in place ist, das ist schon, dann kann man auch viel entspannter auch mal mit anderen feiern, dass andere was ausgecheckt haben. Es ist oft eher so ein Neid-Ding, wenn man selber seinen Scheiß nicht beisammen hat. Also, Entschuldigung, ist jetzt ein bisschen tough love, aber das ist meine Erfahrung zumindest. Also ich bin da auch nicht frei von. Es gab auch Phasen in meinem Leben, wo ich definitiv auch diese Gefühle hatte. Aber ich meine, die andere Kehrseite der Medaille, die man vielleicht auch noch sagen muss, ist, man muss sich auch mal überlegen, wie viel Input man denn überhaupt tatsächlich zulassen möchte und ob man jetzt immer ständig neuen Input überhaupt braucht. Ich glaube, es ist auch ganz viel Tolles, liegt in unfinished business, ne? Und in Büchern, die man schon angefangen hat oder Übungen, die man mal gemacht hat und dann brach hat liegen lassen. Ne? Mhm. Also wir haben auch so eine seltsame Obsession mit, wir verwechseln manchmal neu und besser.
Mhm, ne? Absolut. Ja.
Manchmal ist auch the old shit the best shit, ne? Und vielleicht muss man einfach mal das Handy ausschalten und auf keine Tipps hören und einfach mal sagen, okay, komm, ich gehe old school und ich mach mal die, aber gut, das ist jetzt noch ein anderes Thema.
Aber ich finde, das schließt den Kreis irgendwie ganz schön zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass am Ende ist ja diese, naja, wir sind Künstler und das wird alles schon funktionieren und Chaos ist auch geil und so. Und natürlich ist das stimmt ja auch, Chaos kann ja auch geil sein. Aber auch sich so ein bisschen frei zu machen von dieser unromantischen Vorstellung, das ist am Ende ja auch quasi dieses Aufschreiben und das so runterbrechen auf das, wo ich hin will, was ich mache, wo stehe ich und was sind die nächsten Steps. Da kann ja unglaublich viel Kraft auch darin liegen. Ich glaube, sich das mal öfter auch vor Augen zu fühlen und auch das irgendwie nur in die Welt rauszuschreien, zu sagen, ey, das ist geil, versucht's mal zumindest und wenn es euch taugt, dann umso besser halt. Ich glaube, da liegt wirklich viel, viel Potenzial drin, dass man wirklich so, also wirklich so ein Quick-Win einfach, ne? Das kann man wirklich machen und dann ja. Das ist echt cool.
Und ein enormer Win liegt tatsächlich in dem, das wirklich zu machen und es wirklich aufzuschreiben. Mhm. Also ich bin immer wieder fasziniert davon, wie viele Leute sagen, ja, yeah, ich habe dein Buch gelesen und ja, das habe ich mir dann mal so überlegt und so. Und dann sage ich, oder hast du dir aufgeschrieben? Ja, nee, aber ich habe mir das dann so, ja, genau. Und so. Und dann sage ich, und manchmal kommen Leute, also ich habe einen Kurs, der wirklich über Effective Practicing eben geht, der Kurs zum Buch sozusagen. Und da kommen auch wirklich manchmal professionelle Musiker, die dann sagen, ja, nee, habe ich mir aber so. Und dann, wenn man dann sagt, nee, jetzt schreib's aber einmal auf so und jetzt schreib mal das auf und so. Und das ist ein riesen Unterschied. Also, und das ist ja nichts, was teuer ist oder was irgendwie niemand zur Verfügung hat. Jeder hat einen Stift und einen Zettel. Aber wir unterschätzen wirklich diese, ja, zugegebenermaßen altertümliche Tools von Stift und Zettel. Aber ich glaube, es findet was ganz Magisches statt, weil der Kopf gerne mal so Ping-Pong spielen möchte mit Entweder-Oder-Sachen oder mit Sachen, die sich scheinbar widersprechen oder gleich groß sind auf beiden Seiten und so, sehr dualistisch, so, ne? Also eher oder, na, aber auf der anderen Seite. Und wenn man wirklich das mal auf dem Blatt Papier schreibt, dann kann man auch bestimmte Sachen parken, hat einen besseren Überblick und der Kopf hat plötzlich Zeit, neue Verbindungen zu sehen, neue Sachen, also neue Priorisierungen zu sehen. Es ist wirklich ein absolut unterschätztes Meistertool, finde ich so. Und mittlerweile, ich sage auch meinem Sohn immer diesen amerikanischen Satz, always think on paper. Always think on paper. Mein Sohn hat zum Beispiel gestern, musste er sich für so Sachen entscheiden, so wie die nächsten 4 Jahre in seiner Schule sind. Da kann man dann so Wahlfächer und Dings und so Ausrichtungen und so. Und er hat sich da, wir haben uns da auch im Kreis gedreht und Dings. Da habe ich gesagt, Mui, always think on paper, come on. Und dann machen wir, hängen wir so ein, das Gute ist, wenn man eine eigene Band hat, man hat immer so alte Poster rumliegen, ja, von weißt du, von so Tourneen, die dann nicht verwendet wurden. Und dann kann ich immer mit Gaffer irgendwie was an die Wand klatschen und sagen, okay, komm, wir nehmen uns ein Edding. Was sind die Fächer? Was interessiert dich mehr? Was interessiert dich weniger? Machen dann so Strichlisten mit so Punktesystem. Innerhalb von, also wir haben vorher eine Stunde oder zwei uns darüber unterhalten, innerhalb von 10 Minuten war die Sache gegessen. Also mittlerweile bin ich sehr gut da drin, das beim Trommeln zu machen und bei so Business-Entscheidungen. Bei so privaten muss ich mich immer noch dran erinnern, dass es einfach ein super Tool ist und dass man manchmal ewig wartet irgendwie und sagt, nee, Klarheit schaffen und Spaß haben.
Ja, absolut, kann ich nur unterschreiben. Um vielleicht so ein bisschen, wir haben viel über Fortschritt und so auch gesprochen, du hast am Anfang den schönen Satz gesagt, Fortschritt ist so ein bisschen Kurskorrektur auf jeden Fall. Und ich habe in der Vorbereitung einen sehr schönen Satz auch zu dem Thema von dir gefunden, Fortschritt nur, wenn man unzufrieden ist, also dass sich Fortschritt quasi daraus auch so ein bisschen speist. Vielleicht so ein bisschen so...
das dachte ich früher zumindest, ja.
Ja, genau. Vielleicht so ein bisschen so eine philosophische Frage für so hinten raus. Wann bist du denn zufrieden nach dem Üben?
Gibt mehrere Disziplinen diesbezüglich. Also zufrieden bin ich allein schon, wenn ich die Rahmenbedingungen gut gemacht habe. Also wenn ich wirklich, allein wenn ich mal wieder geübt habe, das ist schon, es ist schon ein Win für mich. Ne? Also ich habe mir die Zeit für mich genommen, ich habe mir die Zeit für mein Instrument genommen, das ist ein Win. Wo ich auch sehr zufrieden bin, ist, wenn ich überhaupt in diesen Übe-Modus komme, weil das für mich wie eine Meditation ist. Dadurch, dass ich mich dann darauf konzentriere, hat es den schönen Nebeneffekt, dass ich mich auf ganz viele andere blöde Sachen nicht konzentriere. Und das macht mich enorm zufrieden. Also ich, diese Inseln zu haben, wo man sagt, okay, weil ganz ehrlich, bei allem, was so in der Welt irgendwie los ist, ich halte es für sehr heilsam, so einer seltsamen Aktivität. Also ich bin jetzt Mitte 40 und beschäftige mich seit 30 Jahren, über 30 Jahren damit, auf so einem Gummipad so die Schläge gleich laut zu spielen. Ne? Das ist einfach, ja, das ist eigentlich total abgefahren und abstrus. Aber in dieser Einfachkeit und in dieser liegt auch so ein ganzes Universum. Und wenn man die Vielfalt der Gedanken und so da mal drauf hin fokussiert, das ist, macht mich extrem zufrieden, also wenn es solche Momente gibt allein. Oder so den Ansatz von der Trompete oder so eine Tonentwicklung oder so. Das ist einfach, ja, das ist einfach schön, da zu spüren, so wie das mit dem Atem ist und dieser ganze Kram und wie das sich ändert, je nach Haltung. Und da, ich glaube, das Tolle daran ist auch, weil es was ist, was echt ist und real ist jetzt. Ne? Hm. Mit den meisten Sachen, über die wir uns Gedanken machen, sind Zukunftsvoraussagen oder Sachen, die wir vom Hörensagen her kennen. Also alles, was in den Nachrichten passiert oder was wir planen für morgen oder wo wir uns Sorgen machen für übermorgen oder wo wir uns ärgern wegen gestern. Das ist alles ja nicht jetzt und nicht wirklich. Ne? Also das ist nicht jetzt. Und deswegen erleben wir da oft so einen Kontrollverlust auch, ne? Weil alles, was wir nur machen können, ist das Hier und Jetzt zu beeinflussen. Und das können wir beim Üben. Das ist Üben. Ne? Mhm. Und das ist was sehr Nobles, finde ich, und was sehr Schönes und was sehr Beruhigendes. Und da bin ich allein schon zufrieden. Und langfristig gesehen bin ich zufrieden, wenn ich einfach über Monate hinweg eine Sache irgendwie tief Brett gebohrt habe und dick Brett gebohrt habe und ich echt merke, mein Gott. Also für mich ist der beste Vergleich, ich habe zwar auch mal gemerkt, es ist nicht für alle so, weil manche Leute, nicht alle Leute wandern, aber ich bin früher mit meinem Vater immer so Bergwandern gegangen. Aber das hat man teilweise auch, wenn man mit einem Aufzug wo hochfährt, ein Hochhaus oder sonst. Aber einfach dieses Gefühl, und man macht sich eine Zeit lang auf den Weg. Man ist vielleicht auch schon ein bisschen fertig und denkt, oh Mann, ey, das jetzt hier. Und dann vielleicht, wenn man so ins Jammern kommt, denkt, mein Knie. Und dann dreht man sich um und merkt, diese Hütte, von der wir aus gestartet sind, so vor ein paar Stunden, ist sowieso ein Monopoly-Haus in der Ferne. Mhm. Und es ist einfach ein abgefahrenes Gefühl auch, weil man das vielleicht nicht realisiert hat, wie viel man schon zurückgelegt hat durch diesen einen Schritt nach dem anderen. Und das ist auch was beim Üben, finde ich, was Tolles ist, dass man sagt, mein Gott, klar, ich laufe jetzt zwar schon eine Weile und ich übe das jetzt schon eine Weile, aber wow, es hat sich aber auch schon echt, ich meine, für mich hat sich das angefühlt, als hätte ich irgendwie Fäustlingshandschuhe an, als ich das erste Mal gespielt habe. Also man fühlt sich ja wie ein absoluter Anfänger und ein Idiot manchmal beim Üben, ne? Und allein wenn dieses Gefühl weicht und man kann sich kaum mehr dran erinnern, man sagt so irgendwie, hey, ich spiele jetzt dieses Stück. Und wenn man dann aber sich diese Aufnahme, deswegen finde ich die Aufnahme auch so toll, dann vor den 3 Monaten anhört, das kann man fast gar nicht glauben, ganz oft, ne? Dass der da so gestruggelt hat mit diesem einen Notenlauf oder diesem einen Fill, dass das jetzt so in Mark und Blut übergegangen ist. Es gibt eigentlich, ja, die Frage ist eigentlich, was macht einen nicht zufrieden beim Üben? Das ist also, da würden mir weniger Sachen einfallen. Also, wenn Üben funktioniert annähernd und man das annähernd so macht, wie ich das auch in dem Buch vorschlage, dann ist es ein absoluter Quell von sogar Selbstbewusstsein und sich selbst kennenzulernen und im Moment zu sein und Fortschritt zu machen. Also what's not to like, würde der Ami sagen.
Ja, absolut. Und das ist ja was man auch dann aufs Leben übertragen kann. Ich meine auch so das bewusst machen. Ich schreibe immer einmal am Tag so das Beste des Tages immer auf. Das ist ganz cool, sich das am Ende vom Jahr so mal anzugucken, was so im März los war. Und man merkt so, ah krass, das hat mich da gerade beschäftigt und mit Abstand ist es dann gar nicht mehr so viel wert. Und man sieht quasi die Strecke, das Problem hat sich gelöst, man kann den Phil jetzt spielen zum Beispiel. Sich dessen bewusst zu machen, ist, glaube ich, wir drehen so ein bisschen im Kreis, aber es ist einfach so ein wichtiger Punkt, das aufzuschreiben, aufzunehmen und sich einfach seine eigene Leistung da bewusst zu werden. Ich glaube, das ist halt echt was, was man, glaube ich, nicht vernachlässigen sollte, auf jeden Fall.
Ja, und gerade die Wins irgendwie so ein bisschen auch zu feiern und zu dokumentieren. Ne? Mhm. Also wenn das Leben wert ist zu leben, dann ist es auch wert, das irgendwie ein bisschen festzuhalten, finde ich. Und wie du gerade auch gemeint hast, so wenn man sich an jedem Abend mal so 2, 3, lass es 3, 4 sein, so Sachen so, hey, irgendwelche tollen Momente heute oder Dinge, die mich gefreut haben oder ja, und dann hat man halt nicht diesen Moment an Silvester zu sagen, oh, was war eigentlich dieses Jahr, ich weiß über mehr, sondern man macht dann diese Liste auf und hat eben über 1000 von diesen Dingern, ne, wenn man es mal zu Ende rechnet. Und zumindest kann dann einfach nicht dieses Gefühl aufkommen, oder dieses Gefühl kommt vielleicht auf, aber man kann sich es dann beweisen, kann das durchschmökern und sagen, oh wow. Oh, dieses Abendessen mit Freunden, wo der eine so gelacht hat, dass ihm die Nudel irgendwie aus der Nase kam. Oder, weißt du, das sind halt so Momente, die sind einfach schön, dann nochmal zu erleben. Und man kann das machen. Und man kann das auch, man kann es eben mit so einem tagebuchartigen Prinzip haben. Man kann es aber auch mit einem übebuchartigen Prinzip haben, dass man sagt, ja, stimmt, ey. Ich habe mich zum ersten Mal an diesen Jazz-Shit irgendwie rangemacht. Oder ich habe, vorher habe ich mich mit Afro Cuban nie beschäftigt, aber da hat das angefangen. Ah, das war ja dieses Jahr, Mensch, irgendwie. Da ist ja doch einiges passiert. Das kann man sich eigentlich fast gar nicht leisten, sich das entgehen zu lassen, finde ich. Also ich kann das nur empfehlen, auch allen Hörern oder allen Lesern meines Buches auch immer, das ist, hat für mich einen riesen Unterschied gemacht. Also weg von diesem eher so sich selbst geißelnden Üben zu einem wirklich schönen Verhältnis mit dieser Sache. Und ich meine, im Endeffekt, ob nun Profi oder Amateur oder Hobbyist oder man will doch Spaß damit haben, will ein gutes Gefühl haben mit dem Instrument. Und ich glaube sogar auch im übertragenen Sinne, das überträgt sich dann auch, wenn man spielt und performt. Und das Publikum will auch niemand sehen, der da leidet für einen unbedingt, sondern klar kann man das Ergebnis von harter Arbeit dann auch sehen und bewundern. Aber im Endeffekt bin ich so ein bin ich so ein Fan, wo man sagt so, ey, man lässt es dann einfach aussehen für die Leute. Das ist das Graceful-Element dabei ja eigentlich, ne? Also so Leute wie Frank Sinatra oder Gene Kelly oder so, wo man einfach weiß, okay, das sind Badasses, die haben hart gearbeitet für das, was sie da tun, aber ja, es kommt so rüber, als wäre es nichts, wäre es einfach leichtfüßig und so, ne? Und das ist eigentlich eine schöne Faszination an, die eben auch so Kunst und Musik auch haben kann und die was sehr Schönes ist, das mit anderen zu teilen.
Absolut. Das ist fast schon ein schönes Schlusswort tatsächlich. Wir können echt, glaube ich, noch so ganz viel uns über das Üben unterhalten. Es ist ultra spannend, dir zuzuhören da auch an der Stelle. Aber mit Blick auf die Uhr habe ich mal hinten raus zwei Fragen, die ich all meinen Gästen gerne stelle. Ich auch das gleich an dir gerne stellen möchte. Was übst oder lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Darf auch gerne nicht musikalisch sein.
Oh. Oh, wow. Was übe ich und lerne ich gerade, was ich nicht so gut kann? Mich mit meinem Sohn nicht in ewig lange Gespräche verwickeln zu lassen, wenn er ins Bett gehen soll. Das versuche ich gerade zu lernen. Also er ist da mittlerweile gut drin und hat das gecheckt, dass wenn man sich die spannenden Fragen, die vielleicht auch Papa so ein bisschen interessieren, aufhebt bis zur Bettgehzeit, dann kann man sich unterhalten und dann wird es einfach immer noch später, bis man ins Bett geht. Und das versuche ich jetzt gerade so ein bisschen auch selber im Blick zu haben. Vielleicht muss ich da auch wieder einen Timer, wie beim Üben, anwenden. Es gibt vieles. Also ich versuche gerade so ein bisschen ernährungs- und sportmäßig irgendwie zu gucken. Ich habe das früher sehr vernachlässigt. So, das ist eine Sache, die jetzt so ein neues Hobby von mir geworden ist, dass ich das einfach nicht so einen Raubbau mit meinem Körper betreibe, dass ich mich darauf fokussiere. Es gibt so vieles. Ey. Also es gibt ich muss sagen, dass aber auch viele Aspekte bei mir wirklich dieses wieder reinkommen, wieder weitermachen, ne? Also Meditation wieder öfter zu machen. So, das sind oft nicht Sachen, die ich neu entdecken und neu anfangen muss oder neu lernen muss, sondern ich will einfach dranbleiben und wieder anknüpfen. Und ich möchte, und das ist vielleicht ein guter Vorsatz, den ich aus diesem Interview jetzt auch mitnehme, da sich nicht schlecht zu fühlen, wenn das so ist. Weil wenn ich einmal entschieden habe, hey, das ist ein good practice, das ist ein best practice, was ich machen will in meinem Leben oder das ist ein gute Angewohnheit und ich fall da so ein bisschen ab vom rechten Wege, dann kein schlechtes Gewissen zu haben, wieder sich zurückzukämpfen, sondern eher stolz drauf zu sein, sich zurückzukämpfen. Ne? Und ich so, jetzt muss ich mal wieder. Nee, ich darf mal wieder und ich hab's wieder, bin wieder angedockt. Ne? Also das ist sowas, das nehme ich mir jetzt vor.
Ja, da werden wir die Open Books, die du vorher zwischendurch mal angesprochen hast, die man so im Laufe seines Lebens mal aufgeschlagen hat und dann kurz mal ruhen lassen, genau. Und wenn du jetzt auf deine eigene Studienzeit zurückblickst, gibt es einen Tipp, um den du damals froh gewesen wärst? Hättest du den damals schon gehabt?
Ja, eigentlich dieses Effective Practicing Buch. jeden davon. Also zum Beispiel dieser Timer hätte mir viel gebracht. Zum Beispiel dieses einmal analysieren, wo es hingehen soll. Diese Checklist-Cycle hätte mir viel gebracht. Diese Whale-Method, die ich da beschreibe, diese stückweise Aufbauen von einer Phrase. Udo Dahm war mein Lehrer, der hat so eine Übung ansatzweise mit mir mal da gemacht und die hat mir wahnsinnig viel gebracht. Ganz viel. Also ja, ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr sich aufnehmen, anhören und so. Das hätte mir wahnsinnig viel gebracht, ja.
Also an der Stelle kann man nur das Buch nochmal empfehlen, auf jeden Fall. Benni, dir ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat sehr großen Spaß, dir zuzuhören und so ein bisschen über das Üben mit dir zu quatschen. Vielen Dank.
Danke dir, Patrick. Danke für die Einladung.
Das war's für heute. Die Zusammenfassung des Interviews findet ihr wie immer auf what-is-practice.de und noch mehr Infos zu Benni und seinen Büchern gibt es unter www.bennigreb.de. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann kannst du mir und der Show wirklich helfen, indem du diese Folge mit deinen Musikfreunden und Bandkollegen teilst. Damit machst du es mir möglich, dass es noch viele weitere Folgen Wie übt eigentlich geben wird. Auf Steady findest du weitere kreative Übeideen und die Sonderfolgen in der Sprechstunde. Einmal im Monat verschicke ich auch einen Newsletter mit 5 Übetipps, für den du dich kostenlos registrieren kannst. Alle Links dazu findest du auch in den Shownotes. Ciao und bis bald wieder, euer Patrick.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.